Also schön, dass ihr alle da seid, trotz des schönen Sommertages. Gehört jetzt, dass noch mal richtig warm werden am Wochenende, also auch morgen und Sonntag. Ich wünsche uns das ja irgendwie. Und mir fällt jetzt irgendwie gerade überhaupt nichts ein. Das ist total selten. Also normalerweise kann ich irgendwie immer ohne Ende reden, irgendwie auch bei Soundchecks. Das macht mir gar nichts aus. Aber wenn ich hier jetzt gerade darauf warte, dass ich anfangen kann, wegen der, dann fällt mir das gerade total schwer. Aber jetzt hat das ja auch funktioniert und ich kann einfach anfangen. Möchte gerne heute mal über ein Thema predigen, das irgendwie so ein bisschen bitter ist. Also ist irgendwie ein etwas heikles Thema. Das macht aber nichts. Also ich glaube, man muss auch manchmal über solche Themen in der Gemeinde reden. Und deswegen dachte ich, das mache ich heute einfach mal. Und zwar möchte ich reden über sogenannte schwarze Pädagogik. Und der gesamte Titel ist Schwarze Pädagogik und das Reich Gottes. Das passte bloß leider nicht mehr auf die Folie drauf. Deswegen steht da nur schwarze Pädagogik. Das Bild im Hintergrund, kennt das jemand? Ja, es ist aus Wilhelm Busch. Max und Moritz ist es, glaube ich, nicht, sondern irgendein anderes Werk von ihm. Und die Unterschrift von ihm gedichtet ist: Druff hat aber diese Regel, Prügel machen frisch und kregel und erweisen sich probat, ganz besonders vor der Tat. Auch zum heutigen Schützenfeste scheint ihm das für Franz das Beste. Drum hört Knopp von weitem schon den bekannten Klageton. Also schwarze Pädagogik, falls euch der Begriff nicht geläufig ist, ist natürlich ein Begriff aus der Pädagogik und es geht da so um die dunklen Seiten der Pädagogik, sprich also Zwangsmaßnahmen, Verprügeln und ähnliche Sachen. Und da würde ich gerne heute mal so ein paar Worte drüber verlieren, weil das ja für manche etwas total Urbiblisches ist. Und weil sich da in den letzten paar Jahren irgendwie was ganz Interessantes ergeben hat, wo ich dann nochmal irgendwie drüber gestolpert bin, fing eigentlich schon so 2010 an, irgendwie, aber jetzt heute irgendwie habe ich da mal wieder in meinen Archiven gekramt und da ein paar alte Sachen entdeckt und nochmal neu recherchiert. Und zwar ist so ab 2010 was total Ungewöhnliches passiert. Es sind nämlich einige christliche Bücher durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien verboten worden, also auf den Index der jugendgefährdenden Schriften gesetzt worden. Und es waren ausgerechnet christliche Pädagogikbücher. Und sowas passiert echt total selten. Also ich weiß nicht genau, wie wann das letzte Mal in Deutschland überhaupt mal ein christliches Buch verboten worden ist, weil es ja in so viele Grundrechte eingreift, dass man da natürlich extrem vorsichtig mit ist. Also zum einen hat das was mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu tun. Also kann nicht jeder einfach kommen und sagen, dein Buch gefällt mir nicht und deswegen wird das nicht mehr verkauft. Zum anderen hat es was irgendwie mit Recht auf Religionsfreiheit zu tun, dass das schon irgendwie sehr heikel ist. Dann hat es mir was damit zu tun, dass möglicherweise in das Fürsorge- und Erziehungsrecht der Eltern eingegriffen wird. Also unheimlich viele Sachen, die davon betroffen sind auf juristischer Seite und deswegen geht also auf keinen Fall jetzt der Staat irgendwie einfach her und verbietet willkürlich irgendwelche frommen Bücher. Aber dieses Mal war es also so, dass der Staat und diese Prüfstelle es für erwiesen gehalten hat, dass solche Bücher dem Kindeswohl schaden und dass sie deshalb nicht mehr in den Umlauf gebracht werden sollen. Und was halt einfach was Christliches ist irgendwie und wir immer wieder irgendwie auch damit identifiziert werden und man auch sehr guten Gegenpunkt vertreten kann, wollte ich da einfach mal so ein paar Worte drüber verlieren. Und eins dieser Bücher heißt, wie man einen Knaben gewöhnt. Ich hoffe, dass keiner von euren Eltern das zu Hause hat. Ist von Michael und Debbie Pearl. Und da heißt es unter anderem folgendermaßen: Wenn es Zeit wird, die Rute anzuwenden, atmen Sie tief ein, entspannen Sie sich, beten Sie, Herr, lass das eine wertvolle Lektion werden. Reißen Sie Ihr Kind nicht herum, erheben Sie Ihre Stimme nicht. Das Kind sollte die Rute an Ihnen, Ihren ganz ruhigen, überlegten und beherrschten Geist kommen sehen. Wenn Sie sich auf das Kind setzen müssen, um es zu versohlen, dann zögern Sie nicht. Und halten Sie es so lange in dieser Stellung, bis es aufgegeben hat. Lassen Sie das Kind sich an einem Sofa oder einem Bett vornüberbeugen und während es in dieser Position steht, geben Sie ihm einige Ermahnungen. Ich finde 5 bis 10 Schläge meistens genug. Manchmal bei älteren Kindern, wenn die Schläge nicht kräftig genug sind, ist das Kind noch immer aufmüpfig. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie sich Zeit zum Erklären und versohlen Sie weiter. Hören Sie mit Ihrer Disziplin nie auf, bevor das Kind sich ergeben hat. Ja. Also so steht es da im Originalton und das ist also auf keinen Fall irgendwie scherzhaft gemeint irgendwie und es geht da jetzt auch nicht darum, irgendwie so ein Klaps auf die Windel oder sowas, sondern irgendwie so laut Wikipedia wird das Buch in den USA mit immerhin 3 Todesfällen wegen Kindesmisshandlung in Verbindung gebracht, sodass dann jetzt unsere Bundesprüfstelle auch gesagt hat, okay, irgendwie das wollen wir jetzt nicht mehr irgendwie auf dem deutschen Markt haben, sondern das soll auf jeden Fall da raus. Und es gibt unheimlich viele solche Literatur. Also es ist ganz seltsam, wenn man mal anfängt, so darüber zu recherchieren und zu gucken, was im Internet wieder darum kursiert und was es für Bücher gibt, dann sind das auch nicht nur Einzelfälle, sondern es gibt echt eine ganze Menge davon. So habe ich also heute dann unter anderem auch irgendwie eine Anleitung dafür darüber gelesen, was für Routen man verwenden sollte, wenn man seine Kinder schlägt und dass die auch mit steigendem Alter mitwachsen müssen und dass irgendwie jetzt also die Rute oder der Stock, den man für ältere Kinder verwendet, dicker sein muss als der irgendwie für jüngere. Und es ist total absurd. Also es ist unheimlich viel an Literatur irgendwie darüber und wo es eigentlich in Deutschland schon so mehr oder weniger ausstirbt, diese schwarze Pädagogik, ist halt das in christlichen Kreisen irgendwie immer noch ziemlich verbreitet zu sein. Und natürlich regen sich unheimlich viele Leute irgendwie im Netz und in der Literatur irgendwie darüber auf, dass sowas passiert. Und das Dumme ist, es gibt natürlich auch einiges an Stellen, die sich damit auseinandersetzen und die solche Leute irgendwie immer wieder zitieren. Und zwar, wie ich meine, in den allermeisten Fällen falsch zitieren. Und ich habe einfach mal ein ganz besonders drastisches mitgenommen. Also da gibt es einige von im Alten und im Neuen Testament. Und ein sehr drastisches Beispiel ist Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Und das ist natürlich auch wiederum geschlechterinklusiv gemeint. Also der Sohn kann auch eine Tochter sein. Und das sind so Stellen, wie auf die sich da immer wieder berufen wird, wo dann eben Leute sagen, wie das steht aber in der Bibel. Und einen habe ich sogar gelesen, der gesagt hat, wie wenn Gott das sagt, wie Gott weiß am besten, wie man mit Kindern umgeht, wer bin ich dann irgendwie meine Rute zu schonen? Also natürlich werde ich das dann irgendwie als pädagogisches Mittel einsetzen, meine Kinder zu verprügeln. Und das Problem ist natürlich, irgendwie, dass es in Deutschland verboten ist, also Paragraph 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuches sagt in Artikel 2, Absatz 2, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und deswegen gibt es auch so in den einschlägigen Foren auch so eine ganze Menge Diskussion darüber, was man jetzt machen soll. Also muss man in diesem Fall Gott mehr gehorchen als dem Menschen oder sollte man sich an die Gesetze anpassen und wie soll das sein? Und deswegen gibt es sogar irgendwie Bücher, also ich habe es in einem gelesen, irgendwie, wo dann empfohlen wird, wenn da jemand bei ist, mit der Prügelstrafe nicht einsieht, dann soll man das irgendwie lieber nicht vor seinen Augen machen, damit das irgendwie nicht jetzt die Runde macht und bekannt wird. Also dann lieber irgendwie zum Prügeln in den Keller gehen auch, damit man da keinen juristischen Stress kriegt. Und ich muss sagen, bei sowas wird mir immer so ein bisschen übel, wenn ich das lese. Und da denke ich auch, man muss in der Gemeinde irgendwie auch darüber reden. Also man muss über diese sehr drastischen Sachen wie reden, man muss sich irgendwie darüber informieren und man muss auch eigentlich irgendwie dazu eine gewisse Stellung zumindest haben und wenn es dann nötig ist, die dann auch beziehen zu können. Und ich glaube irgendwie, dass diese Leute solche Bibelverse total falsch verstanden haben. Also dass da irgendwie ein Problem mit der Bibelauslegung vorliegt und dass sie so einen ganz wichtigen Punkt nicht beachtet haben. Wenn man Bibel liest, dann kommt es immer irgendwie darauf an oder sollte man immer irgendwie diese Frage stellen, worum geht's eigentlich in diesem Text? Theologen nennen das den Scopus des Textes, das Ziel des Textes. Also man befolgt nicht einfach stumpf, was da steht, sondern überlegt sich, worum geht's da eigentlich? Und wahrscheinlich wird dann kaum einer sagen, es geht darum, irgendwie, dass Gott sagt, irgendwie, dass Kinder verprügelt werden müssen. Sondern die richtige Antwort wäre natürlich, es geht darum, dass Kinder erzogen werden sollen. Das ist das Prinzip dahinter und das Beispiel, das da genannt worden ist, ist die Rute, also ist eine körperliche Züchtigung. Wäre also irgendwie falsch zu sagen, wie dass es nicht in der Bibel steht, aber es ist natürlich eigentlich immer unsere Aufgabe, irgendwie das umzusetzen, was dahinter steht, also was die Bibel meint und nicht nur das konkrete Beispiel. Und in der Zeit, als das geschrieben worden ist, war die Gesellschaft noch ganz, ganz anders als heute. Also es war irgendwie wesentlich brutaler, irgendwie es war wesentlich mehr Gewalt in der öffentlichen Sphäre sichtbar, als es heute ist. Heute sieht man ja fast gar keine Gewalt mehr, also vielleicht irgendwie mal in der Kneipe, dass sich so ein paar betrunkene Leute prügeln. Aber damals war es also total üblich, dass Todesstrafen öffentlich vollzogen worden sind. Ist auch das ganze Alte Testament voll. Wer irgendeine Straftat begangen hatte, sollte dann irgendwie nach draußen geschleift werden und vor den Toren dann gesteinigt werden oder verbrannt oder lebendig beerdigt oder sonst irgendetwas, damit die umstehenden Leute irgendwie durch das Beispiel lernen, dass es schlecht ist, das zu tun, was immer gemacht hat. Das heißt also irgendwie, was das hauptpädagogische Mittel war damals eigentlich eher Drohung. Man hat irgendwie vor Augen geführt, was es für Konsequenzen hat, wenn man Verbrechen begeht, und hat darauf gebaut, dass jeder, der bei so einer Hinrichtung dabei war, dann nachher irgendwie nach Hause geht und denkt, ja, das werde ich auf keinen Fall machen. Irgendwie, das ist ja total schrecklich, wenn das irgendwie dabei rumkommt, dann werde ich das auf keinen Fall machen und dann werde ich mich jetzt irgendwie ab jetzt redlich verhalten oder mich nicht erwischen lassen. Und das war natürlich dann das gleiche Beispiel in der Pädagogik, also in der familiären Pädagogik, eigentlich genau das gleiche. Man hat einfach erzogen durch Abschreckung und durch harte Strafen. Heute sind wir zum Glück ein bisschen weiter, und ich habe also noch keine öffentliche Hinrichtung in Deutschland gesehen oder irgendwelche öffentlichen Verhöre oder Folterungen oder sowas. Ich finde auch, dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Selbst wenn man sowas machen würde, ginge das gar nicht. Und wir haben eher so eine andere Seite von Pädagogik entdeckt und haben gemerkt, dass man Menschen anders erziehen kann, dass nicht irgendwie immer nur Druck und Angst funktionieren, sondern dass auch andere Dinge funktionieren, um Menschen zu erziehen und weiterbringen. Und damit ist eigentlich die Aussage, dass wir Kinder immer noch erziehen wollen und uns auch gegenseitig natürlich erziehen. Aber dieses Beispiel von den Schlägen, das ist eigentlich irgendwie eine Sache, die total vergangen ist und zu einer Zeit gehört, die einfach wesentlich gewaltbereiter war und als einziges pädagogisches Mittel die Abschreckung hat. Das heißt, wenn ich solche Stellen lese, und ich meine, wie gesagt, es gibt einige irgendwie da drin in der Bibel, dann ist mir eigentlich wie immer klar, irgendwie Gott will Erziehung haben, Gott will, dass in Menschen hinein investiert wird. Aber die Methoden, wie das gemacht wird, können sich durchaus zeitbedingt ändern. Und ich hoffe irgendwie, dass das irgendwann auch mal so im christlichen Bewusstsein ankommt, irgendwie, dass es nicht darum geht, irgendwie stumpf irgendwie das zu machen, was man damals gemacht hat, sondern dass wir auch mal einsehen, irgendwie, dass die Zeit weiter fortgeschritten ist und dass wir heute anders mit solchen Sachen umgehen und dass diese zeitbedingten Beispiele einfach nicht mehr ziehen, weil wir heute andere pädagogische Mittel haben. Und ich glaube auch mir, dass es total kontraproduktiv eigentlich ist. Also, dass irgendwie so eine Art von Erziehung keinen Menschen zu einem glücklichen Christen machen wird. Dass man eher Kinder damit verbiegt und sie natürlich nicht irgendwie zu geraden, gesunden Erwachsenen heranwachsen. Und auch irgendwie garantiert nicht irgendwann richtig fröhliche Christen sein werden, die dann aus freiem Stücken dem Herrn nachfolgen. Und so habe ich euch noch eine andere Stelle mitgebracht aus einem solchen Erziehungsratgeber, der, glaube ich, genau darüber redet, wie man es auf keinen Fall machen sollte und wie man definitiv und wie Menschen davon abhalten wird, irgendwann einmal Gott kennenzulernen und entspannt mit ihm zu leben. Das Buch ist von Lou Priolo, heißt Kinderherzen lehren, und es stammt aus dem Bethanien Verlag, der übrigens auch verklagt worden ist dafür. Halleluja, genau. Und da heißt es irgendwo in Punkt 8, sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind vor der Strafe anerkennt, dass Züchtigung eine angemessene und schriftgemäße Maßnahme ist. An dieser Stelle erweist sich die situationsbezogene Belehrung ebenfalls als nützlich. Wenn Sie in der jeweiligen Situation vor der Bestrafung mit Ihren Kindern darüber sprechen, was Gott von Ihnen als Eltern verlangt, und Sie Ihren Kindern die Bibelstellen erklären, die über Ihr Verhalten sprechen, dann haben Sie den Grund für ein biblisch verantwortliches Verhalten gelegt. Wenn Ihre Belehrung richtig ist, wird Ihr Kind zustimmen müssen, dass es gegen Gottes Gesetz verstoßen hat und dass Gottes Wort sagt, dass es gezüchtigt werden muss. Anfangs kann diese Prozedur eine Weile dauern. Dennoch ist es äußerst wichtig. Sie handeln als Gottes Beauftragter und in seinem Namen. Also das ist gruselig, und es ist leider irgendwie auch nicht von 1890, sondern es ist, glaube ich, aus den 2000er Jahren. Also es wird irgendwie immer noch irgendwie verlegt und verkauft, irgendwie auch in Deutschland, obwohl in Deutschland jetzt nicht mehr, steht da auf dem Index glücklicherweise. Aber es ist also wirklich nichts Altes, sondern es ist etwas total Neues. Diese Verbindung eigentlich schon mal zu schaffen, irgendwie also mit seinem Kind irgendwie zu reden und zu sagen, hier, du hast gerade irgendwie was geklaut irgendwie beim Bäcker und das verstößt gegen das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen, und jetzt sieh das bitte ein und ihnen das mal richtig zu erklären und sie danach irgendwie dann zu bestrafen, führt natürlich irgendwie dazu, dass das Wort Gottes und damit letzten Endes auch Gott mit so einem Angstreflex belegt wird. Also ich denke, es wird dann wahrscheinlich nie mehr irgendwie möglich sein, irgendwie an das siebte Gebot zu denken, ohne irgendwie daran zu erinnert zu werden, was man da irgendwie halt durchgemacht hat. Und es wird mit Sicherheit irgendwie verhindern, dass man dann irgendwie nochmal auf eine angenehme Weise Bibel liest. Und ich habe also tatsächlich auch leider irgendwie einige Leute kennengelernt, so im Lauf der Jahre, also man lernt ja irgendwie doch eine ganze Menge Menschen kennen, wenn man viel predigt, die auch durch solche Erziehungen durchgegangen sind und bei denen ist eigentlich das ganze Thema Glauben und Gott ist immer irgendwie angstbesetzt. Also es ist nicht so eine Freiheit da irgendwie des Geistes und dass man irgendwie glücklich darüber ist, dass man einen Erlöser hat, sondern man verbindet eigentlich Gottes Gebote immer irgendwie mit Angst. Und er hat immer irgendwie Angst davor, das zu übertreten und macht es also nicht aus seiner inneren Freiheit heraus oder gar irgendwie aus Liebe zu Gott, sondern macht es irgendwie aus purer Angst. Und das kann natürlich irgendwie gar nicht dazu führen, dass man dann jemals irgendwie den großen Gott kennenlernt und Gott richtig anbeten kann, weil das Thema irgendwie immer so belastet ist, dass man letzten Endes schon Seelsorge muss, um solche Erinnerungen dann zu verarbeiten und dann sich vielleicht irgendwann nochmal neu bekehren kann und Gott auf eine ganz andere Weise kennenlernen kann. Und so glaube ich mir, dass das total kontraproduktiv ist irgendwie und dass es natürlich ohnehin nicht irgendwie darum geht, irgendwie so zu erziehen. Aber wenn man es macht, wenn man diesen Druck aufbaut und diese Angst mir hervorruft, dann wird das nicht mehr dazu führen, dass Leute dann nachher irgendwie Halleluja schreien und wirklich irgendwie Jesusmäßig unterwegs sind. Sondern wird es immer irgendwie mit Angst besetzt sein. Und es gibt so viele Beispiele irgendwie dafür, also auch wo jetzt keine Prügel zum Einsatz gekommen sind, aber es gibt so viele Beispiele dafür, wo Christen irgendwie letzten Endes aus Angst das tun, was Gott sagt, weil sie immer irgendwo so eine Strafmaßnahme irgendwie vor Augen haben und es ist totale Katastrophe. Also ich glaube irgendwie, dass wir unter diesem Erbe irgendwie als Christen auch immer noch leiden und dass gerade in der Generation über uns unheimlich viele verbogene Leute sind, die total kaputt sind in ihrem Herzen und Jesus nur irgendwie aus Angst folgen und nicht irgendwie aus Liebe dran sind und sich das teilweise auch so wünschen würden, eine freie Beziehung mal mit Gott zu kriegen, aber es geht halt einfach nicht, weil ihre Erfahrungen da dazwischen stehen. Und jetzt vermute ich mal, irgendwie, dass so bis zu diesem Punkt würden wahrscheinlich die meisten zustimmen und würden sagen, ja, irgendwie das geht gar nicht. Irgendwie, also solche Bücher gehören auf den Müll und es ist auch vielleicht ganz gut, dass die Bundesprüfstelle da gesagt hat, die werden nicht mehr verkauft. Also es ist definitiv irgendwie eine jugendgefährdende Sache, dass das gar nicht geht. Aber eigentlich will ich noch ein Stück weitergehen. Nämlich glaube, dass dieses pädagogische Prinzip irgendwie mit Angst etwas hervorzurufen auch nicht bloß irgendwie in der Kindererziehung bei uns ist, sondern dass wir auch über Angst evangelisieren, irgendwie, dass wir das Beste, was wir haben, so diese kostbare Botschaft für Christus, auch wie ganz oft über Angst an die Menschen bringen und hoffen, dass Angst sie motiviert, zu Gott zu kommen. Und als ich aufgewachsen bin, auch so als Prediger eigentlich aufgewachsen bin, hieß es eigentlich immer irgendwie, dass zu einer guten evangelistischen Predigt das auch gehört, dass man die Konsequenzen in Aussicht stellt, die man hat, wenn man jetzt nicht an Gott glaubt. Also dass eigentlich zu jeder ordentlichen Evangelisationspredigt auch eine gute Portion Höllenpredigt dazugehört. Und dass, wenn man die Menschen nicht darüber aufklärt, dass was ganz Schreckliches ist, weil es unser Grundauftrag eigentlich wäre, irgendwie Menschen vor der Ewigkeit für die Ewigkeit zu retten. Und das habe ich auch immer brav gemacht. Also die Predigt, die ich am allerhäufigsten gehalten habe, war aus dem Matthäus-Evangelium, Noah und die Endzeit. Und es ist darauf geendet, irgendwie, dass die Leute dann zur Arche schwimmen und Gott hat zugemacht, heißt es da. Also es gibt irgendwie einen zu spät und man muss sich irgendwie rechtzeitig entscheiden, sonst spielt man mit seiner Ewigkeit und wird möglicherweise in der Verdammnis ankommen. Und das habe ich unheimlich oft gepredigt. Und was ich dabei gemerkt habe, ist, dass das überhaupt nicht funktioniert. Oder dass es eigentlich sogar irgendwie so einen paradoxen Effekt hat, dass nämlich die gläubigen Leute, die eigentlich errettet sind und die Jesus haben, Angst vor der Hölle haben, während die Leute, die man eigentlich erreichen wollte und die man eigentlich aufklären wollte, mit den Schultern zucken und sie überhaupt nicht erreicht. Und mittlerweile irgendwie finde ich den Effekt auch irgendwie total nachvollziehbar, denn du brauchst ja eigentlich schon eine Offenbarung dafür, um überhaupt daran zu glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und Himmel und Hölle und diese ganzen Dinge, die eigentlich einem normalen Menschen total seltsam erscheinen. Also ich rede auch immer wieder mal mit Ungläubigen darüber und ich habe ja auch ein Buch über Hölle geschrieben und also entsprechend gibt es dann auch viele Gespräche. Und wenn da nicht irgendwie jemand schon Christ ist irgendwie und diesen Gedanken hat, irgendwie entweder so mit der Muttermilch eingesogen oder durch Offenbarung, dann passiert da auch überhaupt nichts. Dann ist das irgendwie einfach nur total abstrakt und es ist nur Gerede, weil man sowieso nicht mehr an ein Überdauern irgendwie nach dem Sterben glaubt und deswegen ist man total imprägniert dafür. Aber ich habe auch gleichzeitig mit unglaublich vielen Christen zu tun gehabt und auch mit vielen gebetet, die totale Angst vor der Hölle haben, weil sie zwar irgendwie Jesus als Retter kennengelernt haben, aber auch immer noch so diesen strafenden Gott dann im Blick hatten und immer Angst hatten, dass sie irgendwann diese eine unvergebbare Sünde begehen, wo dann doch irgendwie ihr Heil wieder weg ist. Und das führt im letzten Endes wieder dazu, dass die Leute, die eigentlich drin sind, Angst haben und dass die Leute, die draußen sind, dass die es überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube irgendwie einfach, dass irgendwie so ein Teil im Christentum offenbar angstmotiviert ist und das vielleicht auch wieder daran liegt, dass Angst eine starke Motivation ist, mit der man irgendwie sehr viel machen kann, dass es viel zu oft vielleicht auch von der Kanzel gepredigt wird, in viel zu vielen christlichen Büchern drin steht und dass wir einfach so eine gewisse Grundangst haben im Glauben, die eigentlich überhaupt nicht da sein sollte. Und eigentlich sollte es so sein, wie das gerade wir ja überhaupt nicht mehr irgendwie mit Strafe oder sowas rechnen, irgendwie, weil die Bibel ist auch so voll davon, wie das ganze Neue Testament, dass wer in Christus ist, die Gerechtigkeit Gottes ist, wie das Gott den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde selbst gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden und so weiter. Also es sind so viele Stellen, dass eigentlich die Leute, die mit Jesus leben, total beruhigt sein sollten und aus dieser Ruhe irgendwie darüber und dieser Errettung Motivation schöpfen sollten, dann ihr Leben auch irgendwie christlich umzusetzen, entsprechend den Maßstäben Gottes, dass wir eigentlich eine ganz entspannte Sippschaft sein sollten und dadurch anziehend sein sollten. Aber komischerweise sind wir es überhaupt nicht und verfolgen immer wieder irgendwie dieses gleiche falsche pädagogische Prinzip, das uns mehr irgendwie von Gott wegbringt, als zu Gott hinbringt. Und ganz einfaches Gedankenexperiment mal dazu, wenn du dir vorstellst, Gott würde sagen, Sünde ist in Ordnung, würdest du dann trotzdem nicht sündigen. Also ne, ganz einfach, es ist jetzt nicht mehr verboten, Autos zu klauen. Gott sagt zwar, ja, ich finde das nicht gut, irgendwie so im Prinzip finde ich das eigentlich ganz in Ordnung, dass jemand einen Besitz hat und jemand anderes den dann nicht wegnehmen darf, aber es wird jetzt überhaupt nicht mehr bestraft und es gibt auch keine gesetzlichen Strafen mehr dafür. Würdest du dann trotzdem keine Autos klauen oder würdest du mal an der Straße lang gehen und gucken, ach, das gefällt mir, das breche ich auf. Und ich glaube, dass das echt eine ganze Weile auch braucht. Also man muss Gott mir schon auf so eine gewisse Weise kennenlernen, bis man so diese Ehrfurcht vor ihm gewinnt, dass man nicht mehr angstmotiviert ist, um das Richtige zu tun, sondern es wirklich aus Liebe macht. Und ich habe mich die Frage heute auch gestellt und ich glaube, ich würde es nicht machen. Also ich glaube, irgendwie, das ist irgendwie so tief in mir drin, dass Gott Diebstahl nicht mag, dass ich nichts klauen würde, irgendwie auch wenn das jetzt vom Gesetz nicht mehr verfolgt würde und auch wenn Gott irgendwie da nichts zu sagen würde. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen. Und ich würde auch nicht irgendwie fremden Frauen hinterher gucken oder sonst irgendwas, wenn das jetzt auf einmal irgendwie in Ordnung wäre. Ich glaube, da ist irgendwie mittlerweile irgendwie so eine Ehrfurcht vor Gott und so eine Liebe zu Gott, dass ich es nicht mehr machen würde. Und es ist überhaupt nicht irgendwie aus Angst, sondern es ist wirklich aus Liebe motiviert. Und ich bin einer der ganz wenigen Leute, also bei denen das funktioniert hat. Ich habe mich aus Angst vor der Hölle bekehrt und wir bin danach irgendwie aber zum Glück irgendwie echt zur Freiheit in Christus gekommen und habe überhaupt keine Angst mehr davor. Also ich denke nicht daran, egal irgendwie, was ich irgendwie falsch mache oder wie ich sündige. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, dass da irgendwie eine böse Konsequenz kommen wird, weil ich einfach weiß, dass Gott mich errettet hat. Aber irgendwie diese Liebe treibt mich definitiv an, irgendwie mehr von ihm zu haben und heiliger zu leben und ihm nachzujagen. Und so glaube ich mir, dass die Lösung für beide Probleme ist, also sowohl für das familiäre Problem der Kindeserziehung als auch für das Problem der Evangelisation die gleiche Bibelstelle ist. Nämlich Römerbrief, Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Es ist nicht nur möglich, irgendwie Menschen mit Angst zu motivieren und mit Angst zu erziehen, sondern es ist auch möglich, mit Güte zu erziehen. Und Güte ist etwas, was den Menschen verändert. Man kann Güte auch anders übersetzen, hat was mit Gnade zu tun, hat was mit Liebe zu tun. Und Liebe ist das, was uns wirklich tief im Inneren verändert und was mehr macht irgendwie als ein Gesetz oder Abschreckung. Also Leute, die aus Abschreckung nicht sündigen, würden sündigen, wenn es diese Abschreckung nicht mehr gäbe. Sind also überhaupt nicht verändert innerlich, sondern sie haben einfach nur Angst. Und wenn man die Angst wegnehmen würde, würden sie mit Sicherheit irgendwie genauso handeln, wie ihr Herz das sagt und würden das Falsche machen. Aber Güte hat diese Eigenschaft, dass sie einen Menschen echt tief verändern kann. Und das ist genau das, worüber Gott da redet. Irgendwie, wenn wir seine Güte erkannt haben, wenn sie uns transformiert hat, umgestaltet hat, neu gemacht hat, dann ist es egal, ob es ein Gesetz gibt oder nicht. Wir würden das Gesetz nicht übertreten, selbst wenn wir es nicht kennen würden, selbst wenn es keine Strafe gäbe. Wir würden das nicht übertreten, weil einfach irgendwie Gottes Liebe uns verändert hat und uns einen neuen Charakter gegeben hat. Und ich denke, dass für beide Sphären das eigentlich der Schlüssel ist, denn es ist immer unsere Aufgabe, Gottes Charakter rüberzubringen und nicht in erster Linie Gottes Gesetz. Und so wird das in der Erziehung, wird das so sein, wer seine Kinder liebt und wer Gott liebt, der wird ihnen Gott auf eine Weise präsentieren, dass sie irgendwann sagen, ja, da habe ich Bock drauf, ich will auch gerne diesen Gott kennenlernen, ich möchte auch gerne irgendwie so leben und diese Erlebnisse haben. Und wer auf diese Weise mit dem Evangelium umhergeht, der wird auch irgendwie ganz andere Möglichkeiten haben oder ganz andere Ergebnisse auch haben, wenn der Menschen einfach erzählt, was für ein guter Gott das ist, werden Leute in die Nachfolge automatisch kommen. Ich denke, das ist ein riesiges Erkenntnisproblem, das wir immer wieder haben, so in der Menschheit, dass wir einfach Gott falsch kennengelernt haben, dass wir wie imprägniert sind gegen diese Güte Gottes. Aber wenn einmal die Güte Gottes sich in unserem Leben Bahn gebrochen hat, wenn wir einmal irgendwie so den Vorhang so ein bisschen aufgemacht bekommen haben und gesehen haben, wie gut eigentlich Gott ist, dann wird uns das verändern. Dann wird uns das unser Leben lang nachlaufen und dann wird das diese tiefe Veränderung bringen, die Angst niemals brechen kann. Und deswegen wäre das echt so ein Träumchen, wie Kollege von uns immer sagt, dass das Christentum aufhören möchte, angstmotiviert zu sein und echt Liebe motiviert zu sein. Oder wie Luther das gesagt hat, irgendwie alles, was Christum treibt, irgendwie alles, was Jesus in unserem Leben voranbringt, irgendwie das ist irgendwie erstrebenswert, das ist irgendwie das, was wichtig ist. Und wir sollten keine Leute haben, die Angst vor Gott haben und deswegen irgendwas tun und diese Angst dann auch noch an die nächste Generation weiterbringen, sondern das Ideal wäre eigentlich, wie aus Liebe dem Herrn zu folgen, ja, weil er einfach der Größte ist. Sag's nochmal.
Amen.
Ja, Amen.
Ich wollte nur eben sagen, also für mich waren diese Stellen, die der Storch aus den Büchern vorgelesen hat, ziemlich unangenehm. Und ich wollte sagen, wenn Leute damit auch irgendwie ein Problem haben oder es euch nicht gut geht an diesem Punkt, dann würde ich gleich nach dem Gottesdienst auf jeden Fall für euch beten, so dass ihr das vor Gott bringen könnt und euch von seiner Liebe heilen lasst.